Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen Interessanten aus der Heimat und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Liedern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft sorgt dafür, dass die Entwicklung des Kreativzentrums fortgesetzt wird. Die Regierung glaubt, dass die Subventionierung der Arbeitnehmergehälter die Kluft verringern wird. Die COVID-19-Pandemie ist sowohl eine Bedrohung als auch eine Chance für die indonesische Luft- und Raumfahrtindustrie. Trump zufolge werde der COVID-19-Impfstoff vor den Wahlen erhältlich sein. Indonesien leitete die Sitzung des UN-Sicherheitsrates, um die Terrorismusbekämpfung zu erörtern. 62.000 Fälle pro Tag, die Gesamtzahl der Corona-Fälle in Indien, übersteigt 2 Millionen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft hat dafür gesorgt, dass der Bau von Kreativzentren in den 5 vorrangigen Tourismusdestinationen auch inmitten der COVID-19-Pandemie fortgesetzt wird. Hari Sungkari, Stellvertreter für Destination und Infrastrukturentwicklung im Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft, sagte am Freitag, dem 7. August, in einer Online-Pressekonferenz in Jakarta, dass es von den 5 vorrangigen Destinationen nur 4 kreative Hub-Standorte gab, da die Regierung unter anderem noch keinen Standort für das Likupangcil in Nord-Sulawesi erhalten hatte. Hari erklärte, dass sich der durchschnittliche Entwicklungsfortschritt für kreative Hubs derzeit noch in der Entwurfsphase befindet und dass der Bau voraussichtlich im Jahr 2021 beginnen wird. Für das kreative Zentrum von Labuan Bajo in Ostnusa Tenggara soll der Innenausbau in diesem Jahr abgeschlossen sein. In der Zwischenzeit wird das kreative Zentrum für das Ziel Borobudur nach dem Wunschen von Präsident Jokowi in Kota Lama, Semarang, Central Java errichtet. Der Standort am Tobase in Nord-Sumatra wird in Samosir ein kreatives Zentrum errichten, das von der örtlichen Kaffeegemeinschaft verwaltet wird. In der Zwischenzeit wird das kreative Zentrum von Mandalika in der Provinz West Nusa Tenggara in der Gegend von dem Strand Kuta gebaut und das Land wird von der stadteigenen Tourismusfirma Indonesiens ITDC bereitgestellt. In diesem Jahr befindet sich Mandalikas kreativer Entwicklungsfortschritt noch in der Entwurfsphase. Die Nationale Arbeitsgruppe für die Umwandlung und Wiederherstellung der Wirtschaft Satgas PEN ist der Ansicht, Dass die Unterstützung von Gehaltszuschüssen für formelle Nicht-BUMN und Nicht-PNS-Arbeitnehmer die Kluft in der wirtschaftlichen Kapazität zwischen Gemeindegruppen verringern wird. Laut dem Leiter der PEN-Arbeitsgruppe Budi Gunadi Sadikin am Freitag, dem 7. August in Jakarta, wurden 29 Millionen armen Familien verschiedene Programme für soziale Sicherheitsnetze gewährt, bevor formelle Subventionen für Arbeitnehmergehälter gewährt wurden. Zu den verschiedenen Sozialhilfen, die verteilt wurden, gehören das Familienhoffnungsprogramm, Grundnahrungsmittelkarten, direkte Geldhilfe oder BLT, der Dorffonds BLT für Kartenprogramme vor der Einstellung für Arbeitnehmer, die eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder PHK erlebt haben. Es gibt jedoch immer noch Gruppen von Menschen, die von der Sozialhilfe für den Umgang mit COVID-19 nicht berührt wurden. Die formellen Arbeitnehmer gehören ebenfalls nicht zur Armengruppe. Budi stellte fest, dass 13,8 Millionen formelle Arbeitnehmer Anspruch auf diese Gehaltsbeihilfe haben. Die Kriterien für diejenigen, die Anspruch auf diese Unterstützung haben, sind formelle Arbeitnehmer mit Gehältern unter 5 Millionen Rupiah, die bei der staatseigenen Versicherungsfirma für die Arbeiter oder BPJS Ketenagakerjaan registriert sind und keine Angestellten von staatseigenen Firmen BUMN oder des staatlichen öffentlichen Dienstes. Daher wird diese Unterstützung als Gehaltszuschuss bezeichnet. Die geleistete Unterstützung beträgt in diesem Jahr 4 Monate lang 600.000 Rupiah pro Monat. Die Regierung wird die Auszahlungen in 2 Schritten vornehmen, indem sie direkt auf das Konto des Begünstigten überweist. Insgesamt hat die Regierung ein Budget von 33,1 Billionen Rupiah bereitgestellt. Die Situation während einer Pandemie, wie jetzt, ist der Flugverkehr in der Welt ungefähr 80% zurückgegangen. Dies unterscheidet sich von der Situation während der Wirtschaftskrise und nach den Ereignissen von 11. September 2001, als der Flugverkehr nur maximal 20% zurückging. Dies wurde von Ilham Habibi, Vorsitzender des Kuratoriums des Habibi Centers, in einem virtuellen Seminar zum Thema Die Reise der nationalen Luft- und Raumfahrtindustrie am Freitag, dem 7. August in Jakarta vermittelt. Ilham Habibi fügte jedoch hinzu, dass die indonesische Luft- und Raumfahrtindustrie hinter diesen Bedrohungen aufgrund des Mangels an Wettbewerbern in der Lage sein wird, all dies zu bewältigen. Ich habe jedoch immer noch die Hoffnung, dass die Struktur der Luft- und Raumfahrtindustrie in allen Sektoren gesünder wird, wenn wir in nicht allzu ferner Zukunft inshallah dies durchstehen können, da es unvermeidlich einige Wettbewerber gibt, die dies möglicherweise nicht mehr konkurrieren, weil er aus dem Geschäft ist. Aber mit weniger Wettbewerben und gesundem Wachstum wird hoffentlich auch die Industriestruktur, die wir in Indonesien sehen, diesem Trend folgen und gesünder werden. Das virtuelle Seminar Die Reise der nationalen Luft- und Raumfahrtindustrie wurde vom Habibi Center zum Gedenken an 25 Jahre des nationalen Technologie auf Erstehungstages abgehalten. Der 10. August 1995 war ein Meilenstein in der Geschichte der technologischen Wiederbelebung in Indonesien. An diesem Tag gelang es dem Flugzeug N-250 Gatot Kaca der indonesischen Nation zum ersten Mal zu fliegen. Dieses Flugzeug mit fortschrittlicher Technologie war das Mandat des ersten Präsidenten der Republik Indonesien Soekarno, das vom dritten Präsidenten der Republik Indonesien Beyoold Habibie realisiert wurde. Ziel ist es, den indonesischen Archipel zu verbinden. Der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, sagte, es sei wahrscheinlich, dass der COVID-19-Impfstoff vor den Präsidentschaftswahlen im November fertig sein wird. Dies wurde von Trump gesagt, wie von The Hill am Freitag, dem 7. August, zitiert. die Kommentare von Präsident Donald Trump dürften die Befürchtung wecken, dass er politischen Druck auf die Impfstoffentwicklung ausübt, um die Hoffnungen auf eine Wiederwahl zu wecken. Trump teilte den Reportern mit, dass die Politik in der Wissenschaft hinter der Impfstoffentwicklung keine Rolle spielen werde. Und die Verwaltungsbeamte haben ähnliche Zusicherungen gemacht. Aber Trump hat wiederholt darauf bestanden, dass in näher Zukunft ein Impfstoff bereit sein wird. Als Präsident des UN-Sicherheitsrates im August leitete Indonesien die Sitzung, um den Zusammenhang zwischen Terrorismusbekämpfung und organisierter Kriminalität zu erörtern. An dem offenen Treffen, das am Donnerstagabend, dem 6. August, virtuellen Weise stattfand, nahmen die Vertreter des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung UNODC, des Büros der Vereinten Nationen für die Bekämpfung des Terrorismus UNOTC und aller Mitglieder des Sicherheitsrates teil. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte in Bezug auf das Treffen am Freitag, dem 7. August, dass die Verbindung zwischen dem Terrorismus und organisierter Kriminalität ein neues und sehr gefährliches Phänomen und eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit sei, insbesondere während der Pandemie. In einer nationalen Erklärung betonte Indonesien, dass der Krieg gegen die Pandemie die gemeinsamen Anstrengungen zur Überwindung der Bedrohung durch den Terrorismus nicht dämpfen dürfe. Dies steht im Einklang mit der Resolution 2532 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu Covid-19, in der ein Waffenstillstand während der Pandemie gefordert wird, aber außer zur Bekämpfung des Terrorismus. Die indischen Behörden melden in ihrem Hoheitsgebiet täglich mehr als 62.000 Fälle des Coronavirus Covid-19. Mit diesem Zusatz haben die geahmten Corona-Fälle in Indien 2 Millionen überschritten, wie die Associated Press am Freitag, dem 7. August, berichtete. Meldete das indische Gesundheitsministerium in den letzten 24 Stunden in seiner Region 62.538 Fälle von Corona. Dieser Zusatz bringt die Gesamtzahl der Fälle von Corona in Indien auf 2.027.074 Fälle. Der Bericht des indischen Gesundheitsministeriums erwähnt auch, dass es täglich 886 Todesfälle gibt, sodass die Gesamtzahl der durch Corona verursachten Todesfälle in Indien jetzt 41.558 Menschen erreicht hat. Liebe Zuhörer der Voice auf Indonesia, Sie hören nun Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 bis 80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen werden wir Ihnen im Programm Interessantes aus der Heimat präsentieren. Die erste Information kommt aus Gunung Kidul der Sonderprovinz Yogyakarta. Die Maniokpflanzen auf einer Fläche von mehr als 45 Hektar im Bezirk Gunung Kidul der Sonderprovinz Yogyakarta treten im August in die Erntezeit ein, in der Hoffnung, die Ernährungssicherheit der Bevölkerung angesichts der Covid-19-Pandemie unterstützen zu können. Bambang Wisnu Broto, der Leiter des Landwirtschafts- und Ernährungsdienstes von Gunung Kidul, sagte, dass die Landwirtengruppe Mudihara Harjo im Dorf Plosok Kerop derzeit den Bima Sena Maniok entwickelt, der von Menschen außerhalb von Gunung Kidul stark nachgefragt wird. Er hofft, dass der Preis für den Maniok weiterhin stabil bleiben kann, damit die Landwirte davon profitieren können. Die nächste Information kommt aus Jepara, Zentraljava. Eine Reihe von Investoren aus Indien sind an einer Investition im Bezirk Jepara der Provinz Central Java Interzert, wobei zu berücksichtigen ist, dass zwischen Jepara und Indien mehrere Ähnlichkeiten bestehen. Der indische Botschafter in Indonesien, Pradeep Kumar, gab während eines Arbeitsbesuchs bei dem Bezirk Jepara am vergangenen Mittwoch zu, dass er von Jeparas Möbeln und Schnitzereien beeindruckt war. Anschließend dreidimensionaler Skulpturen von Jepara-Künstlern. Er hofft, dass die Zusammenarbeit zwischen indischen und Jepara-Investoren intensiv ausgebaut werden kann. Währenddessen gab der Regionalsekretär von dem Bezirk Jepara, Edi Sujatmiko, beim Empfang des indischen Botschafters bekannt, dass Jepara mit indischen Unternehmern zusammengearbeitet hat, insbesondere in Bezug auf die Möbelindustrie, die ihr Hauptpotenzial darstellt. Aber die Covid-19-Pandemie hat sicherlich erhebliche Auswirkungen auf diese Zusammenarbeit. Die letzte Information kommt aus Jember Ost Java. Das Bauernpartnerschaftsprogramm mit dem staatlichen Düngemittelunternehmen PT Pupuk Kaltim hat es geschafft, die landwirtschaftliche Produktion im Bezirk Jember zu steigern. Die Bezirksleiterin von Jember, Faida, nahm am vergangenen Mittwoch an der Reisernte in einem integrierten landwirtschaftlichen Partnerschaftsprogramm teil, die von der Assoziation der Pupuk Kaltim Düngevertreiber im Bezirk Jember veranstaltet wurde. Sie sagte dabei, durch die Partnerschaften in der Landwirtschaft konnten die Erträge von den üblichen 5 bis 6 Tonnen pro Hektar auf 10,7 Tonnen gesteigert werden. Laut Faida ist diese Partnerschaft eine Form der gegenseitigen Zusammenarbeit, da das Land nie hinzugefügt werden kann, aber die Produktivität gesteigert werden kann. Um in der Landwirtschaft erfolgreich zu sein, ist es notwendig, mit vielen Seiten zusammenzuarbeiten. In der Zwischenzeit sagte der Generalmanager von der Düngfabrik Pupuk Kaltim Yusri, das integrierte landwirtschaftliche Partnerschaftsprogramm sei ein Agrarlösungsprogramm zur Unterstützung der nationalen Widerstandsfähigkeit gegen Düngemittel und zur Verbesserung des Wohlergehens der Landwirte. Das war Interessantes aus der Heimat.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf Ereignisse vom 8. August. Wir beginnen mit dem 8. August 1945, an dem Stalin den Krieg gegen Japan verkündete. Die sowjetischen Truppen griffen dann am 9. August Manchuria an, das im Osten Chinas liegt. Die Sowjets und Japan hatten zuvor das Non-Aggression-Abkommen unterzeichnet, nachdem die USA Hiroshima bombardierten und Japan war bereit zu kapitulieren, nutzten die Sowjets die Chance, einige Kolonialgebiete von Japan zu erobern. Die sowjetischen Truppen konnten am Ende ihres Angriffes Nordkorea und die Inselgruppe Coral erobern. Bislang wird diese Inselgruppe von Russland beherrscht und die Verhandlungen mit Japan über das Schicksal dieser Inselgruppe haben noch kein Ergebnis erreicht. Wir kommen nun zum 8. August 1967, an dem der Verband der Südostasiatischen Nationen oder ASEAN gegründet wurde. Es ist eine geopolitische und wirtschaftliche Organisation der Länder im südostasiatischen Gebiet, die aufgrund der Bangkok-Deklaration von Indonesien, Malaysia dan Pilipinan, Singapura und Thailand gegründet wurde. Diese Organisation hat das Ziel, das Wirtschaftswachstum, die Sozialentwicklung und die Kultur der Mitgliedsländer zu stärken, den Frieden und die Stabilität regional zu schaffen und Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedsländern friedlich zu erörtern. Brunei Darussalam ist das erste ASEAN-Mitgliedland außer der fünf ASEAN-Gründer 1984. Nach 11 Jahren, nämlich 1995, akzeptierte ASEAN ein weiteres Mitglied, und zwar Vietnam. Danach schlossen sich Laos, Myanmar und Kambodscha an. Zurzeit besteht der ASEAN-Verband aus 10 Ländern. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 8. August 1990, an dem Indonesien und China das Abkommen des gegenseitigen Verständnisses über die Normalisierung der diplomatischen Beziehungen unterzeichnete. Die Beziehungen Indonesiens und Chinas erlebten Flut und Ebbe, wie auch soziale und politische Dynamik. Auf Einladung des ersten indonesischen Präsidenten Soekarno wohnte der chinesische Ministerpräsident Zhou Enlai der Asiatisch-Afrikanischen Konferenz im Jahr 1955 in Bandung, Westjava, bei. Diese Konferenz ergab die sogenannten Prinzipien des Dasasila Bandung, die den Kampf der kolonialisierten Länder für ihre Unabhängigkeit förderten. Die Beziehungen beider Länder erlebten den niedrigsten Punkt 1967 und brachen ihre diplomatischen Beziehungen ab. Am 8. August 1990 nahmen Indonesien und China wieder ihre Beziehungen auf, indem Jakarta den Vertrag gegenseitigen Verständnisses durch den indonesischen Außenminister Ali Alatas und Peking durch den chinesischen Außenminister Qishen unterzeichnete. Mit der Normalisierung ihrer Beziehungen betraten die beiden Länder eine neue Phase in der bilateralen Zusammenarbeit. Das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Haruskah hidupku terus begini dengan derita yang tiada akhir? Kemana ke jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia? Oh Tuhan, berikan petunjukmu untukku, jadikan pegangan hidupku. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini? Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi
berikan petunjukmu untukku, jadikan pegangan hidupku. Katakan salahku dan apa dosaku sampai ku begini. Menerima derita ini, aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Aku tak sanggup lagi derita ini, aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Wah, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Sanggup lagi menerima semuanya, menerima semuanya.
Sisi no by uns Voice of Indonesia aus Indonesian for the world über die Frequenz der Kurswelle 3300 kHz on live stream www.voinews.id/German. This is Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Liebe Zuhörer, das Programm Unser Indonesien hat heute das Thema: Die Regierung bereitet einen neuen Anreiz vor. Die Regierung hat eine neue Regelung vorbereitet, um die Erhöhung der nationalen Wirtschaft durch ermäßigte Einkommensteuer PPH Artikel 25 und die Sozialhilfe für Empfänger durch das sogenannte Sozialhilfeprogramm Keluarga Harapan PKH zu fördern. Wie sagte die Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati am Mittwoch, den 5. August, bei einer Pressekonferenz in Jakarta. Sie fuhr fort, ein Teil des Anreizes habe noch gefehlt oder konnte nicht umgesetzt werden, da es schwierig zu implementieren sei und Regierung ihn ändern würde. Sri Mulyani erklärte weiter, dass die Regierung eine Unterstützung leisten werde, um die Strombelastung der Industrie und des sozialen Sektors zu verringern, indem sie die Mindestrechnungen trägt, die die Unternehmen an die staatseigene Elektrizitätsgesellschaft PLN zahlen müssen. Bisher seien die Akteure der Wirtschaft verpflichtet, Mindestrechnungen zu zahlen, auch wenn die Stromverbrauch bei annehmendem Geschäftsbetrieb viel geringer sei. Dies belastet sie. Die Regierung fordert die PLN auf, keine Mindestrechnungen mehr an die Wirtschaft und den sozialen Sektor auszustellen, damit die Kunden nur für das bezahlen, was sie verwenden. Laut Sri Mulyani ist dieser Anreiz sehr nützlich, insbesondere für den Tourismus, Hotel- und Handelssektor, da dort bisher auch der Stromverbrauch gesunken ist. Sie sagte, die Regierung habe ein Budget von 3 Billionen Rupiah vorbereitet, um die Mindeststromrechnung für die Geschäftswelt zu decken. Darüber hinaus erklärte Sri Mulyani, dass die Regierung den Ratenrabatt nach Artikel 25 der Einkommensteuer PPH von derzeit 30% auf 50% erhöht habe. darüber hinaus leistet die Regierung zusätzliche Sozialhilfe für 10 Millionen Menschen des KPH-Programms in Form von 11 Kilogramm Reis mit einem vorbereiteten Budget von 4,6 Billionen Rupiah. Die Regierung gewährt auch 10 Millionen Empfängern von Grundnahrungsmitteln außerhalb des PKH-Programms mit einem vorbereiteten Budget von 5 Billionen Rupiah eine direkte Geldhilfe in Höhe von 500.000 Rupiah und wird diese in diesem Monat auszahlen. Darüber hinaus leistet die Regierung produktive Sozialhilfe für 12 Millionen kleine und mittelgroße Unternehmen, nämlich 2,4 Millionen Rupiah mit einem Gesamtbudget von rund 30 Billionen Rupiah. Schließlich überprüft die Regierung die Bereitstellung von Unterhaltshilfe für 13 Millionen Arbeitnehmer, deren Löhne unter 5 Millionen Rupiah liegen. Durch eine Haushaltsvorbereitung von 31,2 Billionen Rupiah. Das war unser Indonesien.
Masa lalu hitam di dalam hidupku, dapatkah ku jadikan putih? Kegagalan cintaku, juga keyakinan tergoyah oleh keadaan. Miskin jiwa dan ragaku, bagai hidup di padang yang tandus. Begitu beratnya beban yang ada di jalan hidupku. Sekadar mimpi, oh, oh.
kesempatan untuk meraih cinta. Aku ingin mencari ketenangan diri agar hidup ini bukanlah sekedar mimpi. Oh,
aku ingin kau tahu isi hatiku, cintaku padamu, kasihku padamu.
Zizi nombai uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Wunderbares Indonesien. Heute stellen wir Ihnen ikan asar oder Asarfisch, ein traditionelles Gericht aus Ambon, auf den Molukken vor. So bleiben Sie bei uns auf Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Liebe Zuhörer, die Reise ist nicht vollständig abgeschlossen, wenn man Ambon besucht, ohne das Gericht ikan asar galala gegessen zu haben. Es wird ikan asar galala, also asar galala fish, genannt. Da seit der Vergangenheit das Galala Dorf als Zentralregion von Fischmärkten dient. Die Hauptzutat des Gerichts sind normalerweise echte Bonitos, Fusilliere oder Makrele. Das Wichtigste ist, dass der Fisch eine feste Fleischstruktur hat, damit er beim Räuchern nicht bröckelig wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Gericht ikan asar ist eigentlich ein geräucherter Fisch. Der Unterschied zwischen diesem Fisch zu anderen Fischen ist die Einzigartigkeit der Art des Räucherns. Während üblicherweise der geräucherte Fisch im Rauch horizontal gelegt wird, wird ikan asar diagonal mit jeder Seite in die glühende Asche gelegt. Dies wird gemacht, damit der Fisch gänzlich trocken ist und auf jeder Seite das Fleisch gekocht ist. Das bedeutet, dass es im Fleisch keinen Wassergehalt gibt, denn er hat ihn verloren, da die Fischposition geneigt war. Der Kochprozess ist ziemlich einfach. Nachdem der Fischmagen gereinigt worden ist, wird er auf Bambusstücke gestochen. Danach ist der Fisch bereit, auf einem Ofen geräuchert zu werden. Es dauert circa 4 bis 5 Stunden lang in einem geschlossenen Raum, damit der Rauch in das Fleisch absorbiert wird und bis der Fisch komplett gekocht ist. Liebe Zuhörer, ikan asar hat einen außergewöhnlichen Geschmack, weil er das geschmackvolle geräucherten Fischfleisch hat und sein Aroma sehr schmackhaft ist. Es wird empfohlen, den warmen Reis und Sambal Cholo Cholo zu genießen. Sambal Cholo Cholo ist eine typische Chili-Sauce aus den Molukken, die aus Zwiebel, Chili, Limonen, Basilikum und China Lemon, jede Region haben eigene Namen für diese Lemon, hergestellt wird. Wir beenden unser wunderbares Indonesien mit dem Gericht Ikan Asar aus Ambon auf den Molukken. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Cipta olehnya untuk selalu cintai kamu. Beri aku kesempatan untuk bahagiakan dirimu. Kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lepaskan. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lepaskan. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Thank you.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm dies und das, indem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Programm dies und das behandelt heute das Thema UI-Studierende haben den ersten Platz beim Wettbewerb Das energiesparendste Schiff der Welt gewonnen. Liebe Zuhörer, 12 Studenten der Fakultät für Technik der Universität Indonesien oder FTUI, die auf dem Hydros Team UI angeschlossen sind, errangen den ersten Platz Priku Dekoi als bevorzugtes Team beim Wettbewerb Sonnen- und Schiff Energy Challenge 2020 in der Online Edition. Das Team Hydros UI wurde von dem Katamaranschiff unter Benutzung umweltfreundlicher Energie getragen. Der Wettbewerb des energiefreundlichsten Schiffes der Welt wurde 9 Tage seit 30. Juni bis 8. Juli 2020 online veranstaltet. Der Wettbewerb, der normalerweise jährlich in Monaco durchgeführt wird, ist zurzeit ein Online-Wettbewerb wegen der Pandemie COVID-19. Während im vorherigen Jahr Teilnehmer in 3 Klassen, in 3 Rennkategorien konkurrierten, kämpfen sie jetzt nur in einer Online-Kategorie. Diese Auszeichnung basiert auf der Wertung der Jurys über Vorbereitung, Innovation sowie den Geist in einer Jahrperiode. Der Prix Coup d'Etat ist eine Vorbereitung auf die Beteiligung beim Yacht Club de Monaco Online Wettbewerb. Das Team Hydros UI entwarf ein Katamaranschiff oder ein Schiff mit 2 Rümpfen mit der Gesamtlänge von 5 Meter. Das Schiffdesign wird mit einem Propellersystem oder ein elektrisches Antriebssystem mit der Hilfe von 500 WP an Solarkollektoren, die als zusätzliche Energie gelten, ausgestattet. Mit einem Schwergewicht von 230 kg verwendet dieses Schiff auch Batterien mit 5 Kilowattstunden, die eine größere Energie einsparen und 2-mal schneller fahren. Die zusätzliche Innovation, die in diesem Jahr entwickelt wurde, ist die Erneuerung auf dem Design des Raumschiffes, der Benutzung der Vollkohlefaser, die Design, Material, Steuer und Propellerveränderung, um die Effizienz des Antriebssystems und die Veränderung durch das Material der Motoraufhängung zu erhöhen. Die Verwendung des LoRa-Systems oder Long Range ist die Benutzung einer drahtfreien und kostengünstigen Technologie, die Informationsübertragung innerhalb von 10 km sowie die Benutzung eines Energieüberwachungssystems zur Entscheidung in Echtzeit während des Wettbewerbs ermöglicht. Das war dies und das mit dem Thema UI-Studierende gewann den ersten Platz beim Wettbewerb Das Energie sparen Sie das Schiff der Welt. Wir werden uns mit anderen Informationen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder im Programm Musik Regenbogen. Heute spielen wir für Sie ein Kronzonglied mit dem Titel Panorama Indonesia oder auf Deutsch Das Panorama Indonesiens. Das Lied Panorama Indonesia wurde von Budiman Beyold erstellt. Dieses Lied beschreibt die Schönheit und den natürlichen Reichtum Indonesiens. Hochaufragende Berge, Täler und grüne Wälder. Schöne Strände, die ein Gefühl der Ruhe im Herzen schaffen. Dieses Lied wurde von indonesischen Kroncong-Sängern wie Sri Widadi gesungen. Das Lied Panorama Indonesia wurde auch von Panji Asmoro gesungen. Panji Asmoro war der Gewinner des Studenten-Kroncong-Singen-Wettbewerb von 1985 bis 1986. Liebe Musikfreunde, hier ist Panji Asmoro mit dem Kroncong-Lied Panorama Indonesia. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Gunung memuncak tinggi.
semoga di kakila pandangan luas nan jauh di antara remang-remang pantai seiring nada simfoni rasa damai indahnya langitlah suwardi rona warna ceria
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle der 1325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Likes und kommentieren Sie in Facebook, The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram, voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.